Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniela Heinrich. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht einerseits Grund zu vorsichtiger Hoffnung. Dennoch, Vorsicht und Disziplin seien weiterhin in der Corona-Krise gefordert. Wir blicken in dieser Sendung auf die Lage in Deutschland. Auch auf eine Studie im Kreis Heinsberg, einer der am schwersten getroffenen Orte der Pandemie in unserem Land. Die Corona-Krise in Deutschland ist auch das Thema im Interview mit Andrew Ullmann, Mediziner und FDP-Abgeordneter. Im Bundestag mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Das Interview in wenigen Minuten. Wie steht es um die Einigung in Bezug auf europäische Finanzhilfen in der Krise? Das erfahren wir gleich zu Beginn der Sendung von unserer Korrespondentin in Brüssel, Finanzminister Olaf Scholz. Der hat sich am Abend schon geäußert.
Nach langen, langen Diskussionen ist es gelungen, einen Konsens zu formulieren, der sehr starke Antworten beinhaltet für die Frage, wie wir Europa in Zukunft gemeinsam aufstellen wollen, um mit dieser Herausforderung zurechtzukommen.
Sagt Olaf Scholz. Wie gesagt, die Details gleich im Gespräch mit unserer Korrespondentin. Wir blicken außerdem auf die Situation in den USA. Neben der medizinischen bahnt sich dort eine ökonomische Tragödie an. Innerhalb von rund 3 Wochen haben knapp 17 Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Wir beginnen aber in der europäischen Hauptstadt. Unser Blick geht nach Brüssel. Auf europäischer Ebene wird um den richtigen Umgang mit der Corona-Krise gerungen. Heute Abend ging es vor allem um Finanzhilfen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen. Seit 19 Uhr hatten die Finanzminister der 19 Euro-Staaten zusammen mit ihren Kollegen aus den übrigen EU-Staaten beraten. Vor rund einer Stunde dann die Eilmeldung. Die Minister einigen sich auf milliardenschwere Hilfen. Bettina Klein in Brüssel, wie ist denn der Durchbruch in den letzten Stunden zustande gekommen?
Ja, sah zunächst mal nicht gut aus. Wir alle haben schon befürchtet, es gibt jetzt die zweite Nachtsitzung hier, denn der Beginn der Sitzung wurde mehrfach um Stunden verschoben. Diesmal aber hat Mario Centeno, der Eurogruppenchef, es etwas anders machen wollen als in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Er wollte erstmal eine Einigung in den wesentlichen Streitpunkten erzielen, bevor er in die große Videorunde gegangen ist. Es gab dann viele bilaterale Gespräche und mit 4,5-stündiger Verspätung dann einen Kompromiss zwischen Deutschland, Niederlande, Italien, Spanien, Frankreich. Hilfreich war sicher da, dass Deutschland und Frankreich hier an einem Strang gezogen haben und das schon seit der letzten Sitzung. Der Kompromiss wurde dann der Runde um 21.30 Uhr präsentiert und eine halbe Stunde später war klar, alle anderen haben zugestimmt. Es gibt eine Einigung und das angeblich unter Applaus und vermutlich einige Erleichterung, dass für viele jetzt Ostern beginnen kann.
Wie sieht der Kompromiss genau aus?
Also wie es im Moment aussieht, kurz gesagt, weil die Niederlande sich bewegt und nachgegeben haben. Sie sind von ihrer letzten Forderung abgerückt, dass an Kredite über den ESM, über den Europäischen Stabilitätsmechanismus, stärkere Bedingungen geknüpft sein müssen. Sie waren jetzt einverstanden, dass die einzigen Bedingungen darin bestehen, dass diese Kredite eben für die Finanzierung der unmittelbaren Corona-Folgen eingesetzt werden. Danach bleibt das Mitgliedsland verpflichtet, die ökonomischen Grundlagen zu stärken, heißt es da jetzt etwas allgemeiner. Also das war technisch der Streitpunkt, wegen dem es bis gestern Morgen keine Einigung gab. Damit sind jetzt diese 3 Elemente, auf die man sich ja im Grundsatz schon verständigt hatte, die sind jetzt bewilligt und das bedeutet ein Hilfspaket von Krediten von mehr als 500 Milliarden Euro. Über den ESM 240 Milliarden Euro, dann Garantiefonds der EU-Investitionsbank für Unternehmen 200 Milliarden Euro und dieses Kurzarbeiterprogramm der EU-Kommission noch einmal 100 Milliarden Euro. Damit ist jetzt, ich sag mal, ein Anfang gemacht bei den Corona-Hilfen für Europa und die sollen bereits innerhalb von 2 Wochen zur Verfügung stehen.
Häufig gehört in den letzten Tagen, Frau Klein, die sogenannten Corona-Bonds. Was ist daraus geworden?
Das Thema wurde insofern ausgeklammert, als es im Text der Einigung nicht vorkommt. Also es ist vertagt. Aber es wird Bezug genommen auf einen Fonds, der in Zukunft vorübergehend und zielgerichtet den außergewöhnlichen Kosten der Krise angemessen eingerichtet werden soll. Die Rede ist da auch von innovativen finanziellen Instrumenten im Einklang mit den Verträgen. Also da ist Spielraum möglicherweise eben auch für gemeinsame Staatsanleihen. Wie das ausgestaltet wird, das ist nur den Staats- und Regierungschefs überlassen. Der Eurogruppenchef wird allerdings angeblich einen Brief an die schreiben, in dem er festhält, dass eben einige Staaten für solche Bonds, also für gemeinsame Staatsanleihen sind und andere dagegen. Das ist ein diplomatisches Hilfsmittel, das ist etwas mehr als das gar nicht zu erwähnen. Es kommt aber im eigentlichen Text wohl nicht vor. Es lässt aber die Tür natürlich offen für weitere Debatten darüber, wie dieses Wiederaufbauprogramm finanziert werden soll, eben aus dem künftigen Haushalt oder aus solchen Anleihen oder anderen Krediten. Das alles wird nicht das letzte Wort sein, je nachdem, wie dramatisch die Auswirkungen jetzt noch sein werden. Also diese Debatte darüber wird in den nächsten Wochen und Monaten erst noch weitergehen.
Mit Einschätzung aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Klein. Zurück nach Deutschland. Ein Blick aus dem Fenster hat genügt heute und in den vergangenen Tagen strahlender Sonnenschein. Heute wieder im Großteil des Landes. So ähnlich soll das Wetter auch in den kommenden Tagen werden. Dennoch, darin sind sich die Entscheidungsträger im politischen Berlin einig, sollen die Deutschen auch über Ostern die strengen Maßnahmen in der Corona-Krise befolgen. Angela Merkel hat sich heute zwar optimistisch gezeigt, gleichzeitig steht eine schnelle Rückkehr zur Normalität in den nächsten Tagen nicht zur Debatte. Klaus Remme.
An Warnungen herrscht kein Mangel. Ostern, das ist eine Weggabelung, so sagte es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute. Bleibe man konsequent, werde die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher. Werde man nachlässig, steige das Risiko einer Verlängerung der Auflagen.
Das ist jetzt für uns ja alle auch ein gesellschaftliches Gesamtexperiment, einen solchen Feiertag, ein solches Wochenende. Auf all das zu verzichten oder vieles von dem, was eigentlich eben liebgewonnen zu Ostern dazugehört.
An der Seite von Jens Spahn, Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der Mann für die Zahlen, die schnöden Zahlen, wie er heute sagte.
Heute, 9.4. 0 Uhr, hatten wir offiziell gemeldet 108.202 Covid-Fälle und insgesamt 2.107 Todesfälle. Und damit haben wir eine Gesamtinzidenz momentan von 130 Fällen pro 100.000.
Er sehe eine positive Entwicklung, sagte Wieler und schränkte gleichzeitig ein.
Ich möchte sagen, dass die Zahl der neu übermittelten Fälle trotz aller Maßnahmen noch auf einem hohen Niveau ist. Am Dienstag und am Mittwoch waren die Zahlen etwas niedriger. Es ist natürlich, dass solche Schwankungen vorkommen. Aber darum müssen wir einfach sagen, von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen.
Diese Beurteilung nehme sie sehr ernst, so Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag in Berlin. Sie verwies kurz auf die Ergebnisse des Corona-Kabinetts, das am Vormittag getagt hatte. Ein Schwerpunkt, die dauerhafte Verbesserung der Versorgung mit Schutzausrüstung. Eine stärkere strategische Unabhängigkeit sei notwendig, so die Kanzlerin. Stunden zuvor hatte ihr Wirtschaftsminister bereits Unterstützung für eine stabile Inlandsproduktion zugesagt. Auch Angela Merkel nutzte ihren Auftritt vor den Feiertagen für deutliche Warnungen. Man könne angesichts der Zahlen schon froh sein, dass die Auflagen voraussichtlich nicht verschärft werden müssten. Die Lage bleibe insgesamt aber fragil. Deshalb dürfe man sich nicht in Sicherheit wiegen.
Ich kenne das auch von mir persönlich. Man hat ein bisschen Hoffnung, dann gewinnt man Zutrauen, dann ist man innerlich etwas entspannter. Und schon ist man auch ein bisschen leichtsinnig.
In der kommenden Woche werde man über die nächsten Schritte beraten. Merkel verwies als Orientierung auf eine Studie der Akademie der Wissenschaften, die Anfang der Woche veröffentlicht werden soll. Mit Blick auf die kontroverse Debatte um Art und Ausmaß einer Normalisierung nach den vergangenen Wochen versicherte die Kanzlerin:
Ich wäre gerne wirklich mit Freude und die Erste, die Ihnen sagen würde, es ist alles, wie es war und wir könnten wieder loslegen. Aber so ist es halt nicht.
Ihre konkreten Vorstellungen blieben vage. Merkel sprach von einer vermutlich schrittweisen Lösung, von einzelnen Sektoren, in denen beispielsweise die Kontaktabstände leichter umzusetzen seien als bei anderen. In einem Punkt wurde sie deutlicher.
Ich will ausdrücklich sagen, dass ich überhaupt nichts davon halte, zu sagen, naja, die Jüngeren, die können jetzt mal schnell wieder alles tun, wie sie es kennen. Und die Älteren, die müssen noch ohne Kontakte weiterleben. Wir müssen an Ältere und an Jüngere und an Eltern und an Arbeitnehmer und alle gleichermaßen denken. Ich halte die Schulen, so wie man sie kannte, und die Kindergärten natürlich nicht für den Ort, an dem man nur mit einfachster Maßnahme den Abstand sicherstellen kann, den man noch braucht.
Unabhängig davon, wie sich der Wiedereinstieg ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben vollzieht, diese Epidemie bleibt, warnte Merkel. Die Überwindung dieser Krise sei auch eine Geduldsfrage.
Wenn die Zahlen mal einen Tag besser werden, sie wird nicht verschwinden, bevor wir nicht wirklich einen Impfstoff haben, mit dem wir die Bevölkerung immunisieren können. Und das heißt, leben mit dem Virus. Also wenn es so ein bisschen abstrakt vielleicht noch ist, leben in und mit der Pandemie, das heißt nichts anderes als leben mit diesem Virus. Das ist nicht verschwunden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Ende des Berichts von Klaus Remme. Schlechte Nachrichten, so kurz vor Ostern gab es heute für tausende Selbstständige und Kleinunternehmer in Nordrhein-Westfalen. Das bevölkerungsreichste Bundesland hat vorübergehend die Auszahlung von Corona-Soforthilfen gestoppt. Offensichtlich hatten professionelle Betrüger das Land über gefälschte Antragsseiten abzocken wollen. Unterdessen haben Wissenschaftler rund um den Bonner Virologen Hendrik Streeck Zwischenergebnisse ihrer Corona-Studie vorgelegt. Die Forscher untersuchen den Verlauf des Virus im besonders betroffenen Gebiet Heinsberg. Bettina Altenkamp.
Das Forscherteam um den Bonner Virologen Professor Hendrik Streeck hat zumindest ein paar Erkenntnisse, die Hoffnung machen können.
In unserer gemeinsamen Schlussfolgerung meinen wir, dass das Einhalten von stringenten Hygienemaßnahmen durch das Einhalten zu erwarten ist, dass die Viruskonzentration generell reduziert werden kann und dass den Schweregrad der Erkrankung und Ausbreitung entgegengewirkt wird.
Ein weniger schwerer Verlauf ist also möglich und jeder kann dazu beitragen. Durch Händewaschen, Desinfizieren, Abstand wahren und Hustenetikette. Banal vielleicht, aber die Experten haben bei der Vorstellung ihres Zwischenberichts betont, wie wichtig die Hygieneregeln sind. Händewaschen mit Seife kann die Viren ablösen und inaktivieren. Daraus folgt für die Experten, dass man zumindest beginnen kann, über Lockerungen der Quarantänemaßnahmen nachzudenken. Zumindest für bestimmte Gruppen, etwa Kinder, die nachweislich weniger gefährdet sind als ältere Menschen. Die Fachleute sprechen dabei von Phase 2, einer schrittweisen und kontrollierten Lockerung der Quarantänemaßnahmen. Darüber wollen ja auch Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in der kommenden Woche sprechen.
Und zwar von Anfang an bewusst, dass die pauschalen Einschränkungen, der Lockdown, immer eine Begründung bedarf und dass man immer abwägen muss, ob es ein milderes Mittel gibt, um am Ende das gleiche Ziel zu erreichen.
Sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Das könnte bedeuten, dass zum Beispiel unter strengen Auflagen Schulen und Kitas wieder öffnen. Allerdings für Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser weiterhin strenge Auflagen gelten. Denn vor allem Ältere und Vorerkrankte haben einen schweren Krankheitsverlauf, sind besonders gefährdet. Schwere Entscheidungen stehen an. Die wissenschaftliche Studie, deren bereits jetzt schon repräsentativen Zwischenergebnisse, könnten dafür die Grundlage bilden. Die Forscher haben ebenfalls herausgefunden, dass in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg 15% der Bürger gegen das Virus immun sind und die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, dort, bezogen auf die Infizierten, bei 0,37% liegt. Die amerikanische Johns Hopkins Universität berechnete für Deutschland eine fünffach höhere Sterblichkeitsrate. Entscheidungen, betonten die Experten, müsse nun die Politik treffen. Für NRWs Ministerpräsident Laschet ist jedenfalls klar:
Deshalb müssen wir Lösungen finden, die Freiheit und Gesundheit der Menschen besser als bisher miteinander in Einklang bringen.
Über die Zwischenergebnisse der Corona-Studie im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen berichtete Bettina Altenkamp. Am Telefon ist Professor Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestags, auch Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie. Guten Abend, Herr Ullmann.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Ende Februar haben Sie bei uns im Programm gesagt, Sie können trotz Coronavirus noch beruhigt schlafen. Hat sich daran etwas geändert?
Ich schlafe nach wie vor gut. Denn damals habe ich auch gesagt, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen, muss diese Infektion auch ernst nehmen. Und ich denke, solange man es auch ernst nimmt, kann man auch gut schlafen.
Die Bundeskanzlerin hat heute auch wiederum zur Disziplin und Vorsicht gemahnt. Macht die Regierung also alles richtig in Berlin?
Wie weit die Bundesregierung alles richtig macht, müssen wir im Nachgang sicherlich noch einmal diskutieren. Aber was die Kanzlerin heute gesagt hat, ist absolut richtig, dass wir weiter diszipliniert vorgehen müssen, um die Ausbreitung dieser Virusinfektion auch zu verlangsamen, ohne dass wir jetzt, nachdem wir jetzt so vorsichtig optimistisch sein dürfen anhand der Zahlen, ja, ein sogenanntes Rebound-Effekt haben, weil es wäre fatal, wenn auch nochmal die Welle nach oben schwappen würde.
Sie sprechen Zahlen schon an. Lassen Sie uns doch mal auf Nordrhein-Westfalen gucken, auf den Kreis Heinsberg, vor allem auf die Gemeinde Gangelt. Die gilt als besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Wissenschaftler rund um den Bonner Virologen Hendrik Streeck führen dort gerade eine Studie zur Ausbreitung des Virus durch. Herr Streeck hat sich heute auch geäußert, auch zur Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben.
Damit ergibt sich eine Letalität bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten in der Gemeinde Gangelt von 0,37%.
Ja, Herr Ullmann, als ich das heute gehört habe, 0,37% Sterblichkeit, war ich doch etwas verwirrt. Solche Zahlen kennen wir doch auch von der Influenza. Also ist die ganze Aufregung doch übertrieben?
Nein, die Aufregung ist nicht übertrieben und auch die Zahlenentwicklung ist überhaupt nicht übertrieben. Denn am Anfang einer neuen Epidemie fallen natürlich die schweren Fälle auf. Entsprechende schwere Fälle werden getestet. Und man findet dann unter den schweren Fällen natürlich eine höhere Sterblichkeitsrate, die wir jetzt weltweit auch erkennen können, die ja zwischen 1-10% zum Teil und in anderen Bereichen sogar bis zu 15% liegen. Dass die wahre Sterblichkeit dieser Infektion niedriger anzusetzen ist, ist gar nicht so überraschend für mich jetzt als Infektiologe und Internist, denn wir kennen das, wie Sie es auch so richtig gesagt haben, von der Influenza. Da liegt die Sterblichkeit ja tatsächlich zwischen 0,1 und 0,3.
Ich stelle mir auch immer die Frage, was mit der Dunkelziffer ist. Ist die nicht ungleich höher, also sinkt die Sterblichkeitsrate dann nicht noch weiter?
Ja, das ist ja tatsächlich so, da wir diese Infektion erst kennenlernen, werden die Zahlen erst real nach einigen Monaten. Influenza kennen wir seit Jahrzehnten, eigentlich Jahrhunderte in der Menschheit. Und deswegen wissen wir da die Zahlen viel besser. Und das ist ein ganz einfaches mathematisches Spiel. Wenn wir herausgefunden haben, dass vielleicht die unauffällig oder die leicht verlaufende Covid-19-Infektion vielleicht doch dramatisch über 80% liegen, wie sie bisher berichtet worden sind, dann ist natürlich auch insgesamt schwere Verläufe wie auch die Sterblichkeit dann auch entsprechend niedriger.
Wir hören aus den ganz unterschiedlichsten Ecken, dass die Bevölkerung mit den Maßnahmen, die von der Bundesregierung und von den Landesregierungen gerade beschlossen worden sind, auch damit zufrieden sind. Wir hören, dass sich die Leute alle dran halten oder zumindest in großen Teilen sehr diszipliniert an diese Ausgangsbeschränkungen halten. Wenn wir dann allerdings Berichte hören, wonach zum Beispiel die Behandlung von Krebspatienten ausgesetzt wird oder nach hinten verschoben wird, eben mit Verweis auf dieses Virus. Wie ist das dann zu rechtfertigen, so etwas?
Eigentlich gar nicht zu rechtfertigen, muss ich mit dieser Deutlichkeit sagen. Es ist ja essentiell wichtig, dass Krebspatienten ihre Therapien regelmäßig bekommen. Wenn das verzögert wird, kann es natürlich gerade bei der Krebserkrankung zu Rückfällen oder gar nicht zu Rückgang der Krebserkrankung kommen. Und dann wird es auch wirklich gefährlich. Also die Patienten sollten und müssten von ihren Onkologen, von ihren Hämatologen weiter behandelt werden. Und diese Ärzte kennen sich eigentlich aus mit Krankenhaushygiene, mit der Allgemeinhygiene und sorgen auch dafür, dass die Patienten, die ja besonders vulnerabel sind, auch geschützt sind.
Wie erklären Sie sich denn dann ein solches Verhalten? Ist das eine Art Panikmodus, der da gerade vorherrscht?
Ich muss es vorsichtig interpretieren, weil diese Zahlen liegen mir jetzt nicht vor, dass Krebspatienten nicht behandelt werden, weil das sind ja keine elektiven Eingriffe, das sind notwendige Eingriffe, notwendige Chemotherapie, notwendige Bestrahlungen. Und wenn das verzögert wird, ist das meiner Meinung nach kein gutes medizinisches Verhalten und hat vielleicht auch tatsächlich was mit Panik zu tun.
Wenn wir in diesen Tagen auf die Alltagsrealität vieler Menschen gucken, die auch getestet werden, erfahren viele Menschen im Kontakt mit den Gesundheitsämtern zum Beispiel, dass diese mit der Bearbeitung der Fälle kaum hinterherkommen. Teilweise wirken die Mitarbeiter auch am Telefon überfordert oder im persönlichen Kontakt überfordert. Was müssen wir denn in Deutschland tun, um zukünftig in ähnlichen Krisen souveräner zu reagieren?
Wir müssen tatsächlich unseren öffentlichen Gesundheitsdienst stärken. Da ist sehr viel gespart worden über die letzten Jahre. Die Ärzte, die dort arbeiten, sind dramatisch reduziert worden. Die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst ist auch nicht finanziell lukrativ. Die Ärztinnen und Ärzte dort verdienen deutlich weniger als im Krankenhaus. Auch da bedarf es Anpassungen und auch das weitere Personal. Ich sehe da eine viel engere Verknüpfung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit dem Robert-Koch-Institut, das ebenfalls weiter gestärkt werden muss. Denn auch da gibt es auch Finanzierungslücken, da sind auch offene Stellen und auch die Digitalisierung hat ja noch keine, nicht überall eingezogen, denn ich habe berichten lassen müssen, dass einige Meldungen von Gesundheitsämtern zum Robert-Koch-Institut per Fax ablaufen und so etwas muss man einem Digitalsystem, kann natürlich viel schneller stattfinden, auch zuverlässiger stattfinden. Also da müssen wir sicherlich im Nachgang nach dieser Pandemie diese Systeme in Deutschland stärken.
Wie verhindern wir, dass das alles in ein paar Monaten vergessen wird und doch nichts wieder passiert?
Also ich werde alles daran setzen als Politiker, dass es nicht vergessen wird. Aber ich bin überzeugt, dass viele meiner gesundheitspolitischen Kolleginnen und Kollegen über meine Partei hinaus sich dafür einsetzen werden, dass wir unser Gesundheitssystem auf sichere Füße stellen. Denn sowohl die WHO als auch die Weltbank mussten ja feststellen vor dieser Pandemie, dass viele Länder in der Welt auf eine Pandemie schlecht vorbereitet sind oder unzureichend vorbereitet sind. Und da, denke ich mir, sind im Nachgang viele Aufgaben noch offen, wie wir unser System stärken, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Das ist etwas auch ganz Wichtiges.
Andrew Uhlmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestags und selbst Arzt. Vielen Dank.
Danke auch.
Und an dieser Stelle auch ein Hinweis auf unsere Kommentarsendung von heute Abend. Einer der Kommentare mit kleinen Schritten zurück zur Normalität von Markus Pindur. Falls Sie ihn nicht gehört haben oder verpasst haben oder ihn nochmal nachhören möchten, finden Sie ihn auf unserer Homepage deutschlandfunk.de. 23.30 Uhr und wir machen weiter mit dem Coronavirus. Ein Kleidungsstück bekommt in diesen Tagen besonders viel Aufmerksamkeit, die Schutzmasken. Diese sind bei uns noch rarer in diesen Tagen als Klopapier. Das Paradoxe, die Maschinen, die sie herstellen, kommen oft aus Deutschland. Warum also ist es so schwer, die Produktion massiv auszuweiten? Gudula Geuter berichtet aus Berlin darüber, wie die Bundesregierung nun versucht, gegenzusteuern.
Der Bedarf allein an Schutzmasken gehe in die Milliarden, rechnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittag vor.
Für das Gesundheitswesen gehen wir für einen Jahresbedarf in dieser Situation der Corona-Epidemie aus von bis zu 450 Millionen FFP2-Masken und 1 Milliarde OP-Masken, also die Mund-Nasen-Schutzmasken, die medizinischen. Und als dritter Bereich ist dann natürlich der Alltagsbereich mit der Frage der Alltagsmasken.
Beim Versuch, sie auf dem Weltmarkt zu besorgen, steht Deutschland in scharfer internationaler Konkurrenz. Zusätzlich zum im März eingerichteten Arbeitsstab Beschaffung hat die Bundesregierung deshalb heute einen Arbeitsstab Produktion und Produktionskapazitäten eingesetzt. Denn, so Peter Altmaier,
wir stellen fest, dass in den letzten Jahrzehnten die Produktion dieser Ausrüstungsgegenstände in vielen Bereichen nach Asien verlagert worden ist, dass auch dort, wo Komponenten in Deutschland hergestellt werden, zum Teil die Fertigung in Asien stattfindet. Und wir haben uns vorgenommen, ein Stück weit unabhängiger zu werden.
Dabei gibt es schon bisher durchaus deutsche Unternehmen, die auch die hochwertigen FFP2-Masken herstellen. Etwa der Lübecker Produzent Dräger, der nach eigenen Angaben vor allem in Schweden und Südafrika produziert. Die Firma Moldex aus Baden-Württemberg könne weiterhin mehrere 10.000 FFP-Masken pro Woche liefern, zitiert Tagesschau Online. Das aber ist die Ausnahme. Ihm sei klar, betonte der Bundeswirtschaftsminister, dass Unternehmen bestimmte Bedingungen für die heimische Produktion bräuchten.
Wir wissen, dass Verlässlichkeit von einer hohen Bedeutung ist für diejenigen Unternehmen, die bereit sind, Investitionen zu tätigen, dass sie wissen müssen, dass sie für ihre Masken, für ihre Wirkstoffe, für ihre Impfstoffe auch in den nächsten Jahren Abnehmer finden. Es wird darum gehen, dass wir Investitionsbedingungen verbessern.
Es geht also auch um staatliche Abnahmegarantien für Unternehmen und um Fördermittel. Neben Masken sollen Investitionen in die Produktion von Schutzausrüstungen allgemein gefördert werden, daneben aber auch Testausstattungen und Wirkstoffe. Die Programme sollen hier erst noch erarbeitet werden. Etwas konkreter wurde es dagegen schon in einem Punkt. Die hochwertigen FFP-Masken werden aus bestimmten feinen, mehrschichtigen Fliesen gefertigt. Und dieser Grundstoff ist knapp. Schon am Montag hatte der Corona-Ausschuss des Kabinetts dafür Förderungen in den Raum gestellt.
Und wir haben seitens des Bundesministeriums für Gesundheit in einer ersten kleineren Ausschreibung auch das Angebot gemacht an Unternehmen, die hier in Deutschland Produktion starten, die uns zum ersten Mal beliefern bis Mitte August, dass sie dann einen Vertrag kriegen können bis Ende 2021. Die Frist dafür ist Dienstagabend abgelaufen für diese Ausschreibung. Wir haben weit über 100 Angebote, die auch auf den ersten Blick zuschlagsfähig erscheinen.
Berichtete Gesundheitsminister Spahn. Staatliche Abnahmegarantien sind hier besonders wichtig. So weist Manfred Behres vom Bundesverband Medizintechnologie gegenüber der Tagesschau darauf hin, dass faire Preise längerfristig gewährleistet werden müssten, damit sich Produzenten halten könnten. Denn die niedrigen Arbeitskosten asiatischer Hersteller könnten in Europa nicht erreicht werden.
Gudula Geuter berichtete. 23.34 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten und blicken auf New York City. Ein weiterer trauriger Tag in der amerikanischen Großstadt. Fast 800 Menschen starben. Peter Mücke.
Auf den ersten Blick sind die Zahlen widersprüchlich. Noch nie sind innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen in New York mit einer Corona-Infektion gestorben. 799, das sind noch einmal 20 mehr als am Vortag. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Cuomo, betonte aber, bislang seien keine Menschen gestorben, weil es keine ausreichende Behandlung für sie gegeben habe. Durch die Ausweitung der Kapazitäten an den Krankenhäusern und durch Notfalllazarette stünden inzwischen 90.000 Betten zur Verfügung. Derzeit würden aber lediglich 18.000 dieser Betten für Corona-Patienten benötigt. Die Zahl der Neueinweisungen in die Kliniken gehe weiter zurück und habe einen neuen Tiefstand erreicht. Trotzdem warnte Cuomo davor, die Kontaktbeschränkungen zu lockern. Auch der Bürgermeister von New York City, de Blasio, bereitet die Bürger seiner Stadt auf einen langen Lockdown vor. Es werde ein langer, harter April. Man solle sich auch auf einen langen und harten Mai einstellen.
Seit Montag war er auf der Intensivstation gelegen. Jetzt wurde der am Coronavirus schwer erkrankte britische Premier Boris Johnson auf die normale Krankenstation verlegt. Jens-Peter Marquardt.
Boris Johnson liegt wieder auf der normalen Station des St. Thomas' Krankenhauses. Er habe am Abend die Intensivstation verlassen können und sei sehr guter Dinge, teilte ein Regierungssprecher mit. Er werde jetzt in der Frühphase seiner Genesung von den Ärzten und dem Pflegepersonal aufmerksam weiter beobachtet und betreut. Der britische Premierminister war vor 2 Wochen an Covid-19 erkrankt, hatte anfangs, wie es offiziell hieß, nur leichte Symptome, isolierte sich in seiner Wohnung in der Downing Street und arbeitete zunächst weiter. Am vergangenen Wochenende hatte sich sein Zustand verschlimmert. Er wurde am Sonntagabend mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert, bekam künstlichen Sauerstoff und wurde schließlich am Montag auf die Intensivstation verlegt. Seitdem führt Außenminister Dominic Raab die Amtsgeschäfte. In britischen Medienberichten hieß es, selbst nach dem Ende des Aufenthalts auf der Intensivstation könnte es noch Wochen dauern, bis Johnson wieder in der Lage sei, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen.
Während sich US-Präsident Donald Trump auf die WHO einschießt und ihr vorwirft, in der Corona-Krise versagt zu haben, führt diese nun eine weltweite Studie durch, Solidarity genannt. Georg Schwarte.
Forschungsministerin Karliczek sagte, Deutschland werde sich an der von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Auftrag gegebenen weltweiten Studie namens Solidarity beteiligen. Bisher haben insgesamt 70 Länder zugesagt, weltweit die Wirksamkeit von bisher 4 Medikamenten aus der AIDS-, Malaria-, Ebola- und HIV-Bekämpfung in der Corona-Therapie an 10.000 Patienten zu testen. Karliczek lobte die Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich. Die WHO, so Karliczek, mache in diesen Wochen einen, so wörtlich, richtig guten Job. Sie widersprach in diesem Zusammenhang dem amerikanischen Präsidenten Trump, der die WHO zuletzt scharf kritisiert und ihr Versagen in der Corona-Krise vorgeworfen hatte. Bereits jetzt haben 10 deutsche Kliniken ihre Teilnahme zugesagt. Die Ministerin erklärte erneut, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus frühestens Ende dieses Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen werde.
Der IWF warnt wegen der Coronavirus-Pandemie vor dramatischen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Arthur Landwehr.
Für die Weltwirtschaft wird es ein katastrophales Jahr, so die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, kurz vor Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, das in diesem Jahr nur virtuell stattfindet. Sie rechne damit, dass es den stärksten Einbruch seit der Großen Depression vor fast 100 Jahren geben wird. Gleichzeitig aber habe sie keinen Zweifel, dass die Herausforderungen zu meistern seien. Die betroffenen Staaten würden mit aller Kraft und viel Geld gegensteuern. So seien weltweit inzwischen 8 Billionen Dollar dafür zugesagt. Vorausgesetzt, das öffentliche Leben und mit ihm die Wirtschaft springe in der zweiten Jahreshälfte wieder an, dann könne sich der Trend umdrehen und wir sähen 2021 eine Teilerholung. Aber genauso gut könne es auch weiter bergab gehen. Der IWF unterstreicht, dass ärmere Staaten und Entwicklungsländer größere Probleme hätten als die Industriestaaten. Die Gesundheitssysteme seien weniger robust und sie hätten kaum Rücklagen, um finanziell gegenzusteuern. Zudem hätten sich bereits viele Investoren zurückgezogen, was den wirtschaftlichen Druck erhöhe.
Wir kommen zur Börse. Wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah, weiß Dorothee Holz.
Viele Menschen müssen in diesen Tagen ins Homeoffice umziehen. Nicht alles klappt auf Anhieb am heimischen Computer. Gut, dass es Fernwartung gibt. Das Unternehmen TeamViewer bietet ein solches Programm an. TeamViewer ist derzeit sehr gefragt. Die Aktien haben sogar ein Rekordhoch erreicht. Aber nicht an diesem Handelstag. Denn das Unternehmen glaubt nicht an eine anhaltende Erfolgsstory. Insgesamt war die Stimmung an den Börsen sehr gut. Der DAX zog um über 2% an, schloss bei 10.565 Punkten, 1.000 Punkte höher als vergangene Woche. Die US-Notenbank hat gegen die Krise ein billionenschweres Notprogramm auf den Weg gebracht. Auch die Europäer wollen gemeinsame Hilfen auf den Weg bringen. Das soll den dramatischen Wirtschaftsabsturz abfedern. Einen solchen Absturz erlebt die Lufthansa. Pro Stunde verliert der Konzern 1 Million Euro. Die Lufthansa braucht staatliche Unterstützung. Bei Drägerwerk aus Lübeck läuft die Produktion dagegen auf Hochtouren. Der Auftragseingang ist im ersten Quartal praktisch explodiert. Die Steigerung lag bei 117% gegenüber dem Vorjahr. Der Medizintechnikkonzern produziert das, was gerade am dringendsten gebraucht wird: Beatmungsgeräte und Atemschutzmasken. Der Euro höher bei $1.09.
Wir bleiben beim Blick auf die Wirtschaft und blicken in die USA. Die Krise macht der US-Wirtschaft schwer zu schaffen. In der dritten Woche in Folge haben wieder Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Jan Bösche berichtet.
Die Corona-Krise legt die Wirtschaft in den USA weitgehend lahm und das bekommen besonders die Arbeitnehmer zu spüren. In der vergangenen Woche meldeten sich über 6,6 Millionen Menschen arbeitslos. Austin Goldsby, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Chicago, sagte bei CNBC, das sei eine grausame Zahl.
This is a savage number. One tenth of this number before 2 weeks ago would have been the worst jobless claims we ever had.
Vor 2 Wochen wäre nur ein Zehntel dieser Zahl die schlimmste Zahl an Neuanmeldungen für Arbeitslosengeld gewesen. Innerhalb von 3 Wochen haben sich in den USA jetzt über 16,8 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet und es könnte in den kommenden Wochen so weitergehen. Goldsby verwies darauf, dass die Zahl sogar zu niedrig sein könnte.
Because in state after state you've completely overloaded the unemployment insurance system. You've got people reporting they've called 200 times to try to get through and file an application and they just get a busy signal.
In den Bundesstaaten sei die Arbeitsmarktverwaltung völlig überlastet. Leute versuchten 200 Mal anzurufen, um ihren Antrag einzureichen, sie hörten aber nur das Besetzzeichen. Manche Bundesstaaten wie New York verlangen, dass Antragsteller persönlich erscheinen, darum bilden sich dort vor den Arbeitsämtern lange Schlangen. Mit Hilfsprogrammen will die Politik den Schaden eindämmen. Den Amerikanern wurden Checks über $1.200 versprochen. Das Arbeitslosengeld wurde aufgestockt und soll länger gezahlt werden. Ein Kreditprogramm für kleine Unternehmen soll verhindern, dass sie ihre Mitarbeiter entlassen. Allerdings sind die Behörden überlastet, die diese Hilfsprogramme verteilen sollen. Außerdem ist schon klar, dass die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen. Der Kongress verhandelt über zusätzliches Geld. Auch die Notenbank Fed reagierte. Fed-Chef Jerome Powell sprach von einem alarmierenden Tempo auf dem Arbeitsmarkt.
We are moving with alarming speed from 50-year lows in unemployment to what will likely be very high, although temporary, levels. All of us are affected, but the burdens are falling most heavily on those least able to carry them.
Man bewege sich von dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren zu sehr hohen Zahlen, wenn auch vorübergehend. Alle seien betroffen, aber die Belastung sei für diejenigen am höchsten, die am schwersten daran zu tragen hätten. Die Fed weitete ihr Kreditprogramm weiter aus. Die zusätzlichen $2.3 Billionen sollen kleinen und mittleren Unternehmen helfen, Städten und Bundesstaaten. Andere Programme für größere Unternehmen wurden ausgeweitet. Powell verwies darauf, dass die Fed darauf bestehen müsse, dass diese Kredite später zurückgezahlt werden. Er gab sich zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft schnell wieder zu Kräften kommen werde.
There is every reason to believe that the economic rebound, when it comes, can be robust. We entered this turbulent period on a strong economic footing. And that should help support the recovery.
Es gebe allen Grund anzunehmen, dass die wirtschaftliche Erholung robust sein könnte. Man habe diese turbulente Phase mit einem soliden Fundament begonnen und das könne der Erholung helfen. Wann es soweit ist, da hielt sich Powell mit Vorhersagen bedeckt. Das Coronavirus bestimmt den Zeitplan. Im Weißen Haus gibt sich Präsident Trump bereits ungeduldig, die Einschränkungen wieder aufzuheben.
It would be nice to be able to open with a big bang and open up our country or certainly most of our country and I think we're going to do that soon.
Es wäre schön, das Land mit einem großen Knall wieder zu öffnen und das Ganze bald. Gesundheitsexperten warnen aber eindringlich, wenn die Ausgangsbeschränkungen zu schnell gelockert werden, dann könnte sich das Coronavirus wieder ungebremst ausbreiten.
Aus Washington, Jan Bösche. Bei der Zahl der Corona-Infektionen steht der Iran mit rund 65.000 weltweit an 7. Stelle. Bei der Zahl der Verstorbenen liegt das Land mit rund 4.000 auf Platz 6 der Statistik. Doch es werden immer wieder erhebliche Zweifel an diesen Zahlen laut. Sowohl westliche Sicherheitskreise als auch oppositionelle Iraner gehen davon aus, dass die Zahl der Toten längst 5-stellig ist. Dennoch hat das Regime in Teheran nun angekündigt, die Vorsichtsmaßnahmen zu lockern. Christian Buttgereit.
Tatsächlich haben die Neuinfektionen seit ihrem Höhepunkt am 30. März kontinuierlich abgenommen. Auch die Zahl der Verstorbenen geht seit einigen Tagen zurück. Bei der Entscheidung, einen Teil der Vorsichtsmaßnahmen für 49 Branchen zu lockern, spielt die Sorge um die angeschlagene Wirtschaft eine ausschlaggebende Rolle. Innenminister Abdulreza Rahmani Fazli verkündete deshalb, In Berufen mit geringem Infektionsrisiko darf die Arbeit ab Samstag wieder aufgenommen werden, mit Ausnahme von Teheran. Wir haben die Gouverneure angewiesen, die Einhaltung der weiterhin bestehenden Beschränkungen eng zu überwachen. In Teheran werden die Maßnahmen ab dem 18. April gelockert. Die Regierung spricht von einem smarten Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen. Dabei geht es zunächst um Wirtschaftsbereiche ohne Publikumsverkehr. Die meisten Geschäfte müssen aber geschlossen bleiben, mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Banken, Apotheken und Drogerien. Für Basare, Friseure, Freizeiteinrichtungen, Teehäuser und religiöse Stätten gibt es noch keine Lockerung. Restaurants dürfen nach wie vor nur außer Haus verkaufen. Für die Bevölkerung gilt, sofern sie nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, solle sie zu Hause bleiben, so der stellvertretende Gesundheitsminister Kassem Yanbabey. Es ist weiterhin notwendig, die Epidemie unter Kontrolle zu halten. Jeder Verstoß gegen die sozialen Verhaltensregeln kann zu einem erneuten Höchststand der Erkrankungen führen. Die Gefahr einer zweiten Corona-Welle sei also noch nicht vorüber. Vor allem, wenn wieder mehr Menschen zur Arbeit gehen, warnt Mahin Yamshidi, Professorin für Infektionskrankheiten an der Teheraner Universität der medizinischen Wissenschaften.
Wenn die U-Bahnen und Straßen von Teheran in den kommenden Tagen wieder überfüllt sind, ist es nur eine Frage der Zeit bis zu einem weiteren heftigen Ausbruch. Meine Sorge ist, dass die Kapazität des Gesundheitswesens dann dem Ansturm der Neuinfizierten nicht gewachsen ist.
Dem widerspricht der stellvertretende Gesundheitsminister. Die 4000 Intensivbetten im Land seien zwar mit den bisher aufgetretenen Fällen ausgelastet, aber die Notaufnahmen in den meisten Krankenhäusern sind verglichen mit den vorherigen Zuständen nahezu verwaist. Und die normalen Stationen sind auch nur maximal zur Hälfte belegt. Das zeigt, dass die Bevölkerung die Anweisungen befolgt, zu Hause bleibt und das Richtige tut. Dabei gibt es massive Zweifel an den offiziellen Zahlen von rund 65.000 Infizierten und etwa 4.000 Verstorbenen. Wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf Klinikpersonal berichtete, wurde die Marke von 10.000 Toten schon vor etwa 2 Wochen überschritten. Auch längst nicht alle Politiker sind bereit, den offiziellen Zahlen zu glauben und die Beruhigungspillen der Regierung zu schlucken.
Der Iran lockert die Anti-Corona-Maßnahmen, Christian Buttgereit berichtete. An dieser Stelle spielen wir einen Auszug aus unserem neuen Podcast Corona-Alltag einer Pandemie. Mein Kollege Corbinian Frenzler hat heute unter anderem auf einen Ort in Deutschland geblickt, der ganz besonders von der derzeitigen Krise betroffen ist.
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald an der Grenze zu Frankreich. Eine der Ecken, die ganz besonders betroffen ist vom Coronavirus. Dorothea Störritter ist die Landrätin. Das ist wahrscheinlich auch in normalen Zeiten kein 9-to-5-Job, im Moment natürlich noch weniger. Aber wer nette und fürsorgliche Leute um sich herum hat, hat trotzdem manchmal Pause.
Nachdem meine Dezernenten darauf gedrungen haben, dass ich auch meine Auszeit nehme, habe ich gestern mit meinem Mann eine schöne Wanderung gemacht. Wir haben mal wieder Gelegenheit gehabt, uns auszutauschen, nachzudenken, zu philosophieren. Und da wir Bergsport schon viele Jahre als Ausgleich für uns durchführen, war das auch gestern ein wunderbarer Ausgleich und hat mich auch wieder aufgestellt.
Gibt es dann auch andere Themen bei so einem Spaziergang, bei so einer Wanderung als Corona?
Ja, über Corona kommt man natürlich auch ins Philosophieren, denn Corona, glaube ich, stellt so viele Fragen an uns, an unsere Weltanschauung. Also da gibt es eigentlich unerschöpflich Themen. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf das Osterfest ist diese Krise wirklich auch ein guter Anlass, zu vielen Fragen mal innezuhalten.
Wir stehen ja jetzt eben genau vor diesem langen Osterwochenende. Wie wird denn Ostern, wenn Sie das jetzt als Landrätin in den Blick nehmen? Ist das ein Wochenende, ein langes Wochenende, auf das Sie jetzt nochmal besonders schauen?
Ja, ich habe heute auch vor, nochmal eine Videobotschaft auszusenden, denn ich glaube, es ist schon wichtig, gewisse Dinge nochmal zu betonen und auch bei den Menschen nochmal zu verankern. Wir haben jetzt schon eine leicht positive Stimmung, weil man sieht, dass die Zahlen nicht mehr so exorbitant ansteigen. Bei uns allerdings hier in der Gegend ist es noch nicht ganz so der Fall. Und ich denke, viele Menschen sind jetzt schon wieder so auf der leichten Spur, in Anführungszeichen. Das kann es aber nicht sein. Wir brauchen nach wie vor äußerste Zurückhaltung. Wir sollten natürlich befördern, dass die Menschen rausgehen. Wir wissen, dass das den Familien gut tut. Aber wir müssen auch nochmal betonen, dass es nicht darum geht, sich jetzt gemeinsam auf Grillplätzen zu treffen. Dass es nicht darum geht, sozusagen wie am Strand, sich an die Seeufer zu legen. All die Dinge werde ich heute nochmal betonen, weil ich halte sie für sehr, sehr wichtig.
Ich habe mir gerade nochmal den Wetterbericht angeschaut fürs Breisgau. Bis zu 25 Grad, wenn ich das richtig gesehen habe. Das verlockt natürlich wirklich viele Menschen rauszugehen. Das wird in ganz Deutschland die Situation sein. Und natürlich genau diese Herausforderung, die Sie beschreiben, haben Sie da zum Beispiel schon jetzt auch die Ordnungsämter im Blick?
Ja, auf jeden Fall. Also das übernehmen ja auch die Bürgermeister vor Ort. Und wir hatten in den letzten Tagen mit Bürgermeistern auch Diskussionen darüber, ob man nochmal die ein oder andere Einschränkung machen müsste. Allerdings ist natürlich immer problematisch, wenn das dann nur in einer Region passiert und beispielsweise nicht landesweit. Und wir kamen dann zu dem Ergebnis, dass die Verbote hier in Baden-Württemberg eigentlich alles schon mitbringen, um die Menschen vor sich und vor anderen zu schützen. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Polizisten oder auch der Gemeindevollzugsdienst nicht unflätig angegangen werden, sondern dass die Menschen dann einsichtig sind. Wenn das klappt, dann bin ich zuversichtlich. Wenn das allerdings nicht klappt, würde ich mich nicht davor scheuen, den Bürgermeistern vor Ort nochmal anzuraten, während des Wochenendes, während Ostern, schärfere Maßnahmen zu verfügen.
Corona-Alltag einer Pandemie. Sie finden den Podcast unter anderem auf unserer Homepage dlf.de. Ansonsten überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Nachhören jeden Tag ab 16 Uhr. Die Corona-Krise macht vor keiner Branche Halt. Auch der deutsche Fußballbetrieb ist betroffen. Die Hilferufe der Vereine mehren sich. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, nimmt diese sehr ernst und rechnet mit Pleiten auch im Profifußball, wie er dem Fernsehsender Phoenix gegenüber sagte. Matthias Merget berichtet.
Wie in der Politik ist es auch im Sport. Eine Prognose, wann es schrittweise in Richtung Normalität gehen könnte, wollte sich der DFB-Präsident Fritz Keller nicht entlocken lassen.
Der entscheidende Moment, der wird eben von Wissenschaftlern und von der Politik bestimmt und wir bereiten diesen Moment vor.
Es heißt weiter abwarten und sich an die Regeln halten. Das hat Keller in seinem Interview betont. Immerhin eine kleine positive Entwicklung hat es aus seiner Sicht schon gegeben. Daran sollte man sich orientieren.
Wie im Profibereich der Trainingsbeginn angeht, der ist schon angelaufen, in Zweiergruppen zum Teil und mit den Abstands, mit den Regeln. Und es wird sicherlich zunächst mal die erste und die zweite Bundesliga, dann kann man jetzt zu einem späteren Zeitpunkt auch die anderen Berufsligen dazu nehmen, wie die dritte Liga.
Eine Absage bzw. ein vorzeitiges Ende der Profiligen ist für den DFB-Präsident noch kein Szenario, das er durchspielen will. Doch wenn es dann losgehen sollte, ist für ihn eines klar.
Ohne Zuschauer. Das wird das Modell sein, wobei dann in diesen Stadien nur Leute sind, die eben ihrem Beruf nachgehen. Und wir glauben fest daran, und ich persönlich glaube fest daran, dass das auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn eine gewisse Lockerung wieder kommt, die Leute zu Hause halten kann.
Das Fußballerlebnis auf dem Sofa ist aus seiner Sicht besser als gar keines. Und wenn irgendwann mal in leeren Stadien gespielt werden sollte, würden die finanziell strapazierten Vereine zumindest wieder an den Fernsehgeldern verdienen. Die wirtschaftliche Situation einiger Vereine in den Profiligen könnte für Keller noch sehr dramatisch werden.
Ich glaube nicht, dass nach der Corona-Krise die Landschaft des Fußballs gleich sein wird wie heute. Wir werden einige vermissen und ich glaube, je länger das geht, umso mehr Insolvenzen werden wir auch im Berufsfußball, im Profifußball haben.
Insolvenzen sind für Keller auch bei Erstligisten nicht ausgeschlossen. Eine Rückkehr zum Spielbetrieb ist für den DFB-Präsidenten aber erst angebracht, wenn dadurch das Gesundheitssystem nicht belastet würde.
Matthias Merget berichtete 23.53 Uhr. Willkommen zur Presseschau. Udo Stiel hat sie zusammengestellt. Katja Franke trägt sie vor.
Auch wenn am Feiertag frisch gedruckte Tageszeitungen fehlen, Kommentare gibt es dennoch. Viele Redaktionen veröffentlichen online ihre Meinungsbeiträge. Die Westfälischen Nachrichten aus Münster bewerten den Rückzug des demokratischen Bewerbers Sanders aus dem parteiinternen Wettbewerb um die US-Präsidentschaftskandidatur und die Chancen seines Konkurrenten Biden. Wenn es zu offensichtlich wird, dass Trump die Nöte der Menschen nicht ernst nimmt, könnte die Stimmung schnell gegen ihn umschlagen. Vielleicht muss Joe Biden nur ein bisschen warten. Zunehmend bizarr nennt die Süddeutsche Zeitung online die vergangenen Wochen im Kandidatenwettstreit. Das galt vor allem für Sanders, der die meisten Vorwahlen krachend verloren hat, aber trotzdem aus nur ihm bekannten Gründen darauf bestand, weiterhin zu kandidieren. Er glich zuletzt doch sehr dem schwarzen Ritter aus dem Monty Python-Film, der König Artus den Übergang über eine Brücke verwehren will. Sichtlich geschlagen, aus vielen Wunden blutend, hüpft er hin und her und schreit: »Komm her, Feigling, ich mach dich fertig.« Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert auf ihrer Internetseite die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, einen Eilantrag gegen die Corona-Verordnungen in Bayern abzulehnen. Der Verfassungsstaat hat seinen Stresstest bisher bestanden. Man stelle sich vor, eine Karlsruher Kammer hätte die Maßnahmen gestoppt und das hätte zu einer schnelleren Ausbreitung des Virus geführt. Dann lieber einige Einschränkungen, über die man im Einzelnen streiten kann, aber man ist auf der sicheren Seite. Mit Recht hat das Verfassungsgericht festgestellt, dass die verfügten Einschränkungen schwer wiegen, die Gefahren für Leib und Leben aber schwerer. Unzumutbar sind die Einschränkungen der Freiheit nicht. Auf der Online-Seite der Zeitung Die Welt steht ein Kommentar zu den geplanten Milliardenunterstützungen für EU-Staaten in der Corona-Pandemie. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Finanzhilfen in Italien, wo die Mafia landesweit eine feste Größe ist und nur wartet auf einen neuen Geldregen aus Brüssel, ausschließlich im Gesundheitsbereich ausgegeben werden und nicht in Italiens Sozial- und Steuersystemen landen. Und natürlich müssen die Italiener von Brüssel auch kontrolliert werden und nachweisen, dass sie die Gelder ordnungsgemäß verwenden. Und der Tagesspiegel aus Berlin fordert mehr Platz im öffentlichen Raum, um die Regeln des Abstands besser einhalten zu können. 15% der Stadtflächen gehen für Verkehrswege drauf, doch zu Corona-Ostern wird der Verkehr nahezu zum Erliegen kommen. Geisterstraßen, aber volle Parks und Plätze? Das muss nicht sein. Mach die Straßen frei für die, die sie jetzt brauchen. Radfahrer, Läufer, Spaziergänger, Kinder.
Die Presseschau, zusammengestellt von Udo Stiel. Katja Franke hat sie vorgetragen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht. Noch ein Sendehinweis. Auch über die Osterfeiertage berichten wir selbstverständlich über das Aktuellste in der Corona-Krise.